Im letzten Podcast habe ich schon angeteasert, dass es in dieser Folge heute etwas ganz, ganz Spezielles gibt. Und zwar nicht nur für mich, sondern eigentlich auch in erster Linie für dich. Und zwar habe ich heute einen führenden Biologen und Genetiker namens Armin Korognai hier im Podcast. Und Armin ist kein geringerer als der bekannte Dad von Alina, meiner Gefährtin. Und naja, ich habe Armin schon so oft erwähnt, vielleicht nicht namentlich, sondern eher immer mit Dad von Alina. Und heute ist es mal soweit. Heute hast du die große Freude, an seinem unglaublichen Wissen teilzuhaben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass er sich die Zeit genommen hat, um über die Frage zu sprechen, was ist denn eigentlich Leben aus seiner Sicht, aus seiner biologischen Sicht. Und natürlich darf da das Thema Wasser nicht fehlen. Was soll da eigentlich nicht drin sein in diesem ganzen Wasser, was wir vielleicht so tagtäglich zu uns nehmen? Und was sollte drin sein? Genau diese Fragen klären wir heute in diesem Interview. Zum Beispiel auch, warum eigentlich Mineralwasser eigentlich an der Aufgabe des Wassers komplett vorbei schrammt. Und genau das alles darfst du heute dir wirklich zu Gemüte führen. Genieß es. Es ist eines der ganz, ganz, ganz wenigen Interviews, die Armin in letzter Zeit gegeben hat. Und bezüglich der Audioqualität ist es so, dass es nicht die gewohnte Qualität ist, weil wir einfach irgendwie zwei so Ansteckmikrofone in der Hand gehalten haben, um es möglichst einfach zu halten. Und dementsprechend ist die Audioqualität jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie sonst, aber ich denke mal, du verstehst trotzdem die Inhalte, um was es denn geht. Also ganz viel Freude damit. Let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Hast du noch ein Wasser?
Ich hab noch ein Wasser.
Noch was drin, ein bisschen.
Aha.
So, also. Prost.
Cheers.
Cheers.
Wie kann es anders sein? Wir haben gerade schon angestoßen mit echtem Heilwasser. Und ich finde es so cool, dass wir heute einfach mal in die Tiefe gehen und wirklich drüber sprechen, was ist eigentlich Leben. Das finde ich so eine wunderschöne Frage, die sich, glaube ich, wenige Menschen stellen. Und du stellst dir das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich. Und wir gehen heute mal in deine Reise rein. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Wie hat deine Reise angefangen, dich mit all dem zu beschäftigen, was du so machst? Du bist ja so vielfältig. Ich kenne niemanden, der so viel weiß wie du, ehrlich gesagt. Und dementsprechend eine kleine Dosis davon, die Essenz davon, die werden wir heute mal wirklich für die Ewigkeit konservieren. Und ich liebe den Gedanken, das Ganze einfach für die Ewigkeit zu konservieren, dass die Leute sich immer wieder anhören können, dieses kostbare Wissen. Und mega schön, dass du heute im Podcast bist, lieber Armin.
Ja, super, lieber Adrian. Dankeschön für die Einladung. Und ja, auch dieses spannende Thema. Das hat mich eigentlich noch nie jemand gefragt, was ist eigentlich Leben?
Wir haben gestern mal, als die Frage aufkam, was ist eigentlich Leben, hatten wir vorher kurz angesprochen, und zwar den Wasserbären.
Ja, das ist wirklich, also das, den kennt niemand. Ne? Also das sind Tierchen, die man nicht sieht, weil sie so klein sind. Und damit entziehen sie sich natürlich unserer Wahrnehmung. Aber es gibt halt viele sehr kleine Dinge. Und das hat mich schon früh interessiert, weil mein Vater war Metzgermeister und damit war er auch in der Lage, ein Geschäft zu führen und hat natürlich diese ganze Verantwortung für die Hygiene auch auf uns in der Familie extrapoliert. Ne? Also da war dann eine besondere Hygiene in der Toilette, in der Küche. Meine arme Mutter musste besondere Hygiene Vorschriften einhalten, die sonst keine Hausfrau kannte. Nur weil er halt Metzgermeister war, musste man da besonders hygienisch sein. Mhm.
und hatte uns das gleich alles erklärt am Anfang, wegen diesen kleinen Tierchen. Die haben mich natürlich schon als Kind interessiert. Und so hatte ich dann schon mit 6, 8 Jahren so ein billiges Plastikmikroskop, das mich immer frustriert hat. Und da war ich so verärgert, dass ich mir dann mal in so einem Optikladen ein teureres geleistet habe, das aber auch schlecht war, von Olympus. Und mit so 12 Jahren hat dann mein Onkel über eine Konkursverwaltung mir ein super teures Zeiss-Dunkelfeld-Fluoreszenzmikroskop eingesteigert für damals 2000 Mark oder so. Das war eine horrende Summe für mich damals. Mhm. Aber ich habe mir das so gegönnt. Und meine Oma und meine Eltern und Tanten, die haben alle dazu gesteuert. Mhm. Und dann hatte ich so ein super tolles Zeiss-Luxus-Mikroskop aus irgendeinem Labor, das Konkurs gegangen ist, das vielleicht damals 20.000 Mark gekostet hätte. Mhm. Und das wusste niemand, was es wert ist. Und dann hatte ich das halt. Ne? Mhm. Und so hat mit 12 die ganze Reise angefangen in diesen Mikrokosmos im Wasser drin. Und da war dann schon relativ früh der kleine Wasserbär, also ein nur mikroskopisch sichtbares Tier, faszinierend, weil der sich wie so ein kleiner Teddybär in Wasser bewegt hat. Ne? Also unter einem Deckgläschen über einem Objektträger hat der lustige Bewegungen gemacht und hat da Mikroorganismen gefressen und man hat sein Maul gesehen. Und das war für mich, also weil der doch größer war als Bakterien oder Mikroben, war das ideal zum Mikroskopieren. Und man hat den stundenlang in diesem Mikroskop zugucken können und dann noch seine Kollegen und wie die sich dann getroffen haben und wie sie sich betatscht haben und sowas Kleines, das sich verhält wie, ja, ich weiß gar nicht, wie so ein kleiner Babybär, wie so Bären in so einer Bärenfamilie, die sich so gegenseitig betatschen, aber die hatten gar keine richtigen Augen, also oder man hat die Augen nicht gesehen, also so klein und doch so witzig. Und das hat auch schon Goethe, also muss man sich vorstellen, 200 Jahre früher, hat das schon Goethe inspiriert, dass er diesem kleinen Wasserbären ein ganzes Gedicht geschenkt hat. Also das ist nichts Neues. Ne? Und trotzdem kennt ihn keiner. Und so gibt es halt viele mikroskopisch kleine Dinge, die die Menschen nicht kennen. Und nie kannten, außer irgendwelche Spinner, die halt so ein Mikroskop benutzt haben. Ne? Das ist übrigens schon seit 400-500 Jahren gibt. Also Galileo Galilei hatte schon Mikroskope und Kepler und diese ganzen Leute, die mit optischen Geräten gebastelt haben, die haben nicht nur Fernrohre gebaut, sondern natürlich auch Mikroskope. Also gibt es die Mikroskope schon recht lang. Ne? Also ein großer Name ist Leeuwenhoek, ne? aus Rotterdam und Amsterdam, ein Holländer, der angeblich die ersten Mikroskope gebaut hat. Aber es gab, denke ich, früher schon Mikroskope, vielleicht schon bei den Ägyptern, ne? Das weiß man nicht. Mhm. Also ist es gar nichts so Neues, diese Mikroskope. Und doch ist es für die meisten Menschen, außer Biologen, vielleicht ein paar Ärzte und Pathologen, ein unbekanntes Instrument. Mhm. Schade, ne? Weil da eine ganze Welt von Mikrokosmos verborgen bleibt und keiner was davon weiß. Ne? Mhm.
Jetzt hast du ja quasi mit 12 angefangen, in die Welt einzutauchen und jetzt in dem Moment, in dem wir hier sitzen, steht quasi dein eigenes Mikroskop hier, das du selbst auch entwickelt hast. Und nicht, weil dir langweilig war, sondern weil du einfach gemerkt hast, okay, es gibt da einfach noch Dinge, die können Mikroskope vielleicht nicht so abbilden, wie ich das gerne möchte. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich mein eigenes entwickle, was noch viel besser ist, was noch bessere Aufnahmen macht. Und irgendwann ist ja dann auch mal vielleicht Wasser unter dem Mikroskop gelandet.
Also Wasser ist schon sehr früh. Also noch vor diesem guten Zeiss ist das Wasser unter dem Mikroskop gelandet, auch unter Lupen, weil wir als Kinder, als kleine Kinder immer in die Natur sind und haben in Weihern, in Stehgewässern mit so einem kleinen Kescher so Wasserflöhe und so Mikroorganismen aus Weihern eingefangen, um die an Fische zu verfüttern. Und die waren dann zum Teil so klein, dass wir sie im Aquarium mit wirklich 3 Zentimeter Augen davor nicht richtig gesehen haben, obwohl das Mikroskop hätte die natürlich gesehen, aber man kann ja kein Mikroskop in ein Aquarium reinhalten. Also hat man erstmal Lupen genommen und da war es dann oft immer noch nicht gut sichtbar mit diesen Lupen, mit der Verzeichnung. Und dann war natürlich das erste dieses Billigmikroskop, dass man das einfach darunter hat, um dann so ein Wasserfloh oder so eine Alge oder sowas anzugucken. Und das war natürlich sehr unbefriedigend, weil es so schlecht war. Mhm. Und ja, aber das waren die ersten Versuche, Wasser wegen diesen Mikroben drin unter ein Mikroskop zu bringen, bis dann mit dem Zeiss plötzlich ganz andere Mikroben in dem Wasser noch aufgetaucht sind, noch kleinere, die man dann als Bakterien bezeichnen, also die sehr klein sind, nicht so klein wie Viren, die man mit einem lichten Mikroskop nicht sehen kann oder zumindest damals nicht konnte. Man muss dazu sagen, ein Biologe, das sind die einzigen Leute, die jedes Semester in ihrem Studium, zumindest war es bei uns so, das Mikroskop benutzen für alle möglichen Dinge. Ne? Mhm. Und es gibt viele verschiedene Mikroskope, aber ich bin dann später nach dem Studium der Toxikologie und Pharmazie, das fand ich ehrlich gesagt zu langweilig, das war mir zu wenig belebt, wusste nicht so recht, was damit anzufangen, bin ich dann umgestiegen auf die Biologie und das hat mich dann nie mehr losgelassen. Also das ganze Studium hat mich damals fokussiert auf Mikrobiologie und Genetik. Also mich hat die Vererbung interessiert, aber auch so Krankheiten.
Na, die Alina hat mir mal erzählt, dass sie sich irgendwann auch Wasser aus dem Klo immer holen musste, weil du quasi in der Wohnung immer alles Mögliche aufgebaut hast an irgendwelchen Apparaturen, an Erfindungen, die du neu getestet hast. Irgendwann gab es ja den Moment, wo du gesagt hast, okay, die Alina hat einfach eine Schwäche in den Nieren. Und okay, dann soll meine Tochter einfach das beste Wasser trinken, was ihr oder was ich ihr vielleicht auch zur Verfügung stellen kann. War das auch mitunter dann der Antrieb, dass du A, festgestellt hast durch die frühe Berührung mit Mikroskopie, okay, krass, da ist irgendwas im Wasser, was da nicht reingehört, okay, und wie kriege ich es jetzt wieder raus, weil meine Tochter soll das beste Wasser trinken. War das so die Reise?
Klar, die Alina, die hat dann schon durch ihre Nierenerkrankung das ausgelöst, dass ich geguckt habe, wie kriegen wir das beste Wasser zu Hause. Ne? Mhm. Aber viel früher, also schon 1986 habe ich angefangen, das Aquarium in den Miniaturmodus zu bekommen. Und zwar ging es damals in München, auch nicht weit weg von dort, wo ich dann später gewohnt habe, in Haidhausen, gab es einen Professor Toni Lindl von der Technischen Universität in München. Und das war der erste, eigentlich weltweit der erste Zell- und Gewebezüchter, der auch das erste Standardwerk geschrieben hat. Und irgendwie habe ich dann im Biologiestudium oder früher noch, eigentlich schon im Pharmaziestudium, habe ich einen Job gesucht, einen Studentenjob und bin dann irgendwie bei dem gelandet. Und habe dort schon relativ früh, 86, gelernt, Zellen und Gewebe zu züchten. Und die musste man in kleinen Mini-Aquarien züchten. Das war damals ganz neu, das konnte niemand. Und für diese kleinen Mini-Aquarien, das waren so kleine Zellkulturflaschen, aus Polycarbonat, da wo man heute die gesunden Trinkflaschen draus macht. Das war das erste Material, wo man dann Zellen züchten konnte, weil die so empfindlich waren, dass die kleinsten Verunreinigungen die sofort zum Sterben gebracht haben. Ne? Und diese Zellzüchtung, da bin ich heute noch super dankbar dem Toni Lindl, der leider auch an der Corona-Impfung verstorben ist. Zu früh bin ich dankbar, dass ich das gelernt habe. Diese Zellzüchtung und Gewebezüchtung als einer der Pioniere, also da ist bei uns Roche und diese ganzen Firmen, Böhringer hieß es damals, Mannheim, die Leute, die also in der Industrie mit Zellen und Gewebe geforscht haben, die sind zu uns gekommen, um das zu lernen. Mhm. Also wir waren die Ersten, noch vor den Amerikanern in Deutschland, wo man Zellen und Gewebe gezüchtet hat. Und für diese Züchtung, da war es nicht so wie heute, dass man fertige Flüssigmedien bekommen hat, sondern wir mussten damals aus Reinstwasser diese Medien selbst herstellen. Und dieses Reinstwasser, das war das Problem. Und da gab es dann ganz wenige Firmen, meistens so amerikanische, eine amerikanische Firma, die ist Millipore, sagt schon der Name, also Milliporen, also Poren, die so klein sind, dass sie aus dem Wasser alles rausfiltrieren. Und das waren die ersten Reinstwasseranlagen, die so rein waren, also reiner als destilliertes Wasser. Mhm. Und diese Millipore-Anlagen, die haben natürlich damals, da gab es noch Deutschmark, ne? Da hat man dann 20, 30, 40.000 Deutschmark für so eine Wasserreinigungsanlage ausgegeben. Das war unerschwinglich, aber dringend notwendig, um diese Zellen zu züchten, die so empfindlich waren, weil die haben ja keine Nieren. Also in so einem Zellaquarium drin, in so einer Zellkulturschale, das sind ja keine Nieren. Das heißt, dieses Medium muss gewechselt werden und es dürfen keine Toxine drin sein, weil sonst die Zellen sterben. Mhm. Und damals haben wir dann auch schon Tests gemacht auf latente, schwache Toxine, zum Beispiel Linsen fürs Auge, haben wir dann menschliche oder Mausfibroblasten untersucht, ob da in diesen Kontaktlinsen fürs Auge Toxine drin sind. Und wenn die Zellen dann gestorben sind, hat man halt gezählt, wie viele gestorben sind. Und dann hat man gewusst, das ist jetzt toxisch. Ne? Mhm. Und das hat ganz gut gepasst zu meinem damaligen Studium der Toxikologie. Ich glaube, so bin ich dann auch zu Toni Lindl gekommen, über die Toxikologie und über neue Verfahren, wie man toxische Stoffe mittels Zellkultur oder Gewebekultur ermitteln kann. Ja, das war sein Hauptbusiness damals, Toxikologie, also ganz Schwächstofftoxikologie, wo man gar nicht wusste, was es ist, sondern einfach, dass es irgendwie auf Dauer giftig ist. Ne? Mhm. Die Zellen waren das empfindlichste System. Und damit da auch wirklich gar keine Toxine drin sind, hat man diese Reinstwasseranlagen gehabt. Das war der erste Kontakt. Und wir haben natürlich auch irgendwann gedacht, kann man das auch trinken? Mhm. Also wir haben dann dieses teure Reinstwasser getrunken und haben gedacht, wow, es hat sehr gut geschmeckt. Nur war es unerschwinglich. Also wir haben dann natürlich Ärger gekriegt, wenn wir da uns so einen 5-Liter-Kanister abgefüllt haben. Das war ja viel zu teuer. Mhm. Also dann hat man dann die Filter wieder wechseln müssen. Und dann hat das wieder Unsummen gekostet. Dann musste ein Experte kommen und diese Millipore-Filter wechseln. Also da hat man nicht einfach 10 Liter sich abgefüllt und das dann daheim getrunken. Da gab es einfach Ärger. Das war viel zu teuer. Ne? Mhm. Das war der allererste Kontakt. 86 beim selber Herstellen von Zellkulturmedien. Und viel später erst habe ich mir dann so mit der Alina, mit dem Einzug in eine eigene Wohnung, auch in Haidhausen, so ein Altbau, da haben wir uns dann überlegt, Mensch, dieses ganze Flaschenschleppen und diese Plastikflaschen, die gab es damals schon, das ist einfach zu mühsam. Wir haben im vierten Stock gewohnt, im Altbau, dann hat man immer diese Flaschen schleppen müssen. Dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu viel. Ich kaufe mir jetzt irgend so einen Filter, um so ein ähnliches Wasser zu produzieren wie dieses Millipore-Wasser, aber zu Hause zum Trinken. Mhm. Und da gab es dann nichts. Und dann musste ich nach USA und habe dann zum Glück noch, bevor er gestorben ist, den Mann entdeckt in San Marcos, der diese Umkehrosmose-Membranen, die natürlich in der Millipore-Filteranlage drin waren, diese super teuren, für einen kommerziellen Kleinverbrauchermarkt produziert hat, aber auch die Membran erfunden hatte, ursprünglich für die NASA, also für die Weltraumflüge. Die konnten nicht einfach einen Kasten Mineralwasser mitnehmen, sondern die mussten aus ihrem eigenen Exkrementen, aus ihrem eigenen Urin, haben die einfach das Trinkwasser wieder recycelt. Mhm. Und diese Recyclinganlage, das war über Umkehrosmose. Mhm. Und solche Anlagen hat er dann vermarktet. Das war so ein ganz kleines Ding, so eine Patrone, die man einfach an einen Wasserhahn mit einem Bajonettverschluss hingeklinkt hat. Und dann ist unten das Wasser rausgetropft, tröpfchenweise. Und aus einem kleinen Schlauch zur Seite ist dann das reinste Wasser rausgetröpfelt. Und es hat also Stunden gedauert, bis man mal einen Liter hatte. Mhm. Und da habe ich dann so ein Glasgefäß gebaut in der Toilette, in so einer alten, in so einem alten Putzwaschbecken habe ich so einen 10-Liter Glascontainer montiert und dann hat es da langsam reingetropft. Und unten war so ein Auslass, wo man dann das in die Flaschen abfüllen konnte. Ne? Und das hat man dann auch noch energetisiert mit Quarzmehlpulver oder so Kalkgesteinspulver, das feinst verteilt war, hat man dann nach Wilhelm Reich hat man so Orgonstrahlen da drauf programmiert und dann hat das Wasser gut geschmeckt. Mehr war das damals nicht. Ne? Mhm. War schon ganz lecker.
Gab es irgendwann mal den Moment, mit Sicherheit gab es den, nur wann, dass du gemerkt hast, ja gut, also ich muss das ja filtern, weil wenn ich das aus der Leitung trinke, da mache ich mich ja kaputt damit. Also irgendwann muss es ja mal den Moment gegeben haben, als der Armin das erste Mal, keine Ahnung, Leitungswasser vielleicht auch unter dem Mikroskop hatte.
Das war schon sehr früh. Das hat angefangen mit dem Fisch züchten. Also mein Vater hat angefangen, wie ich so 6 Jahre alt war, so ein Royal Blue Discus Fisch, der hat dann was schon auch 100, also so ein großer, hat schon 100, 200 Mark gekostet. Ne? Okay. So ein richtig schöner, die sind so rot-blau leuchtend. Die gibt es heute gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die schon ausgestorben sind, ne? Aber die gibt es nicht mehr so viel, diese Amazonasfische. Und um die dann zu züchten oder um die nur zu halten, musste man schon dieses ganze Leitungswasser, was wir hatten, entsalzen. Das musste vollkommen entkalkt werden, weil im Amazonas keinerlei Mineralstoffe drin sind. In dem Fluss, klar, das ist im Regenwald, da kommt nur Regen runter. Im Boden ist nur organisches Material, da sind keine Mineralsalze, kein Kalk, nichts drin. Also hat der Amazonas vom Ursprung bis in die Mündung ins Meer kaum Salze drin, da muss man sich mal so vorstellen.
Das ist interessant, ne?
Und das heißt, der ist völlig mineralstofffrei, auch der ganze Regenwald, also diese ganzen, das ist ja die quasi artenreichste und auch artendichteste Region dieser Erde.
Die Lunge der Erde.
Sagt die Lunge auch, ne, weil ja viel auch Sauerstoff dort produziert wird, die vielen Pflanzen, aber das ist die artenreichste Region der Erde, ist der Amazonas-Regenwald, der sich über viele Länder auch in Südamerika erstreckt. Und dort gibt es keine Mineralstoffe im Wasser. Und vielleicht gerade deshalb gibt es alle Arten, also von Säugetieren über Vögel bis hin zu Fröschen, Fischen, Krebsen. Also alles ist dort so reichhaltig, viel reichhaltiger als im Meer. Und dieser Artenreichtum, der ist vielleicht möglich, weil dort eben kein Mineralsalzzeug und kein Kalk und nichts. Wir kennen das ja alle vom Blumentopf. Wenn der dann so verkalkt ist unten auf der Erde, dann fängt er an zu schimmeln und dann gehen die Wurzeln kaputt und so weiter. Also wegen Kalk, wegen Mineralstoffen im Wasser. Und das ist im Amazonas nicht. Und das hatten wir natürlich nicht. Damals in Augsburg hatte man sehr kalkhaltiges Wasser. Der Kocher, der war nach einmal abkochen, völlig verkalkt. Und dieses abgekochte Wasser war nicht sauber genug für diese Fische. Ne? Und so hat man dann angefangen, das nicht nur zu reinigen über Filtration, sondern man hat das Wasser komplett entsalzt. Also dass gar nichts mehr drin war. Damals nicht über Umkehrosmose, das gab es nicht damals. Da gab es auch noch keine Weltraumflüge. Das war noch nicht erfunden. Und damals hatte man aber schon sogenannte Mischbett in Tarza, um in der Chemiefabrik reinst Wasser herzustellen, ohne das zu destillieren. Also vorher hat er nur destilliert. Und dann hat man diese Mischbett in Tarza gehabt, die eigentlich alle Ionen rausgenommen haben über Magnetkräfte. Ne? Mhm. Also es gibt ja Anionen und Kationen. Und das eine ist negativ und das andere ist positiv geladen. Und man kann dann diese gelösten Salze an geladene kleine Kunstharzpartikel anbinden wie ein Magnet. Und dann ist das Wasser völlig frei von irgendwelchen Stoffen. Den Rest filtriert man und dann war das Reinstwasser. So haben wir dann für die Amazonasfische dieses super reine, völlig salzfreie Wasser kreiert und konnten die dann züchten. Ja. Also da kommt es her, diese Reinigung von Wasser und das Trinken später dann wegen der Zellzucht. Da bin ich auf das Trinken, also ich hatte das nie getrunken, dieses Aquarienwasser, aber dann bei der Zellzüchtung, da haben wir das getrunken und dann mit der Alina war das dann wegen einer Geburts- oder während der Schwangerschaft entstandenen Missbildung durch Handystrahlen oder durch, es gab gar keine Handys, das waren sogenannte Decktelefone, da hat sie sich eine Nierenentwicklungsstörung in der Schwangerschaft geholt und kam dann, ohne dass wir das wussten, mit einer Missbildung der Harnleiter auf die Welt und dann waren die Nieren schon von Anfang an defekt, ne? Und dann hat man natürlich geguckt, dass sie das beste Wasser bekommt. Und dann habe ich mir von diesem Menschen aus San Marcos dieses Gerät besorgt und das wir vorher schon mal hatten. Aber dann haben wir das standardmäßig in der Wohnung eingerichtet, ne? Wegen der Alina.
Krass. Jetzt in dem Moment 2025 sitzen wir hier und du hast im Prinzip schon eine Revolution in Sachen Wasser erfunden. Und irgendwann muss es ja mal weitergegangen sein, dass du gesagt hast, okay, jetzt haben wir hier dieses seicht tropfende Ding da irgendwie im Gästeklo hängen. Das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein, weil das A geht viel zu langsam und vielleicht hast du auch festgestellt, na gut, da ist immer noch Zeugs drin, was da trotzdem nicht reingehört, trotz Umkehrosmose. Oder kam das erst später, auch vielleicht mit den Gegebenheiten, die die Umwelt so mit sich bringt, dass einfach immer mehr Zeugs auch im Grundwasser von wo auch immer herkommt, dass du gesagt hast, ja, da müssen noch weitere Maßnahmen getroffen werden, weil reine Umkehrosmose nützt einfach auch nichts mehr.
Das kam eigentlich erst viel später. Also die anderen, also das hat uns sehr lang gedient, dieses Gerät. Wir haben das auch ein paar Mal nachkaufen müssen, weil es immer so nach 2 Jahren kaputt war. Da waren einfach die Filter und auch die Membranen so überlastet mit Kalk und man konnte das nicht mehr entkalken. Dann hat man es weggeschmissen, war trotzdem auch sehr teuer. Ganz kleines Ding, also kleiner als eine Halbliterflasche war das Gerät. Und dann musste halt weggeschmissen werden. Nach 2 Jahren war es verkalkt. Dann hat er nicht mehr geschmeckt. Und im Mikroskop hat man damals nicht so viel gesehen, außer irgendwelche Kalkbrocken oder Kalkpartikel, so kleine, hat man nichts gesehen. Und hat man sich auch nicht weiter drum gekümmert. Das hat einfach nicht geschmeckt. Und dann hat man das Ding weggeschmissen, diese Umkehrosmose-Filteranlage. Und größere Filteranlagen oder bessere gab es damals noch nicht so am Markt. Na, das waren so 96, 98 gab es noch nichts. Und ich habe natürlich auch damals, als die PCR, so, also die Polymerase-Kettenreaktion eingeführt worden ist, das war auch so 87, 88, 89, da haben wir dann schon mit der PCR angefangen und haben festgestellt, ja, auch die Polymerase-Kettenreaktion braucht ein extrem sauberes Wasser. Mhm. Dann hat man schon gesehen, Mensch, dieses Zellkulturwasser ist gar nicht rein genug. Wir müssen das noch weiter aufreinigen. Und im Zuge dessen haben wir uns schon selber darum gekümmert, ein noch reineres Wasser für die PCR herzubekommen. Mhm. Natürlich nicht zum Trinken daheim. Und erst viel später, wie ich dann an der Uni meine PCR-Gentests verkauft habe an andere Uni-Institute, weil die das Verfahren noch nicht konnten, ging es auch darum, dass man ein eigenes gutes Wasser standardmäßig hat. Na, und dann habe ich schon ein Unternehmen gegründet, das war so 1998, 99 haben wir die ersten PCRs, also so Fertig-Kits, an andere Institute verkauft, ne, und an Labors, ne, an Privatlabors, weil das noch niemand konnte. Ne. Und im Zuge dessen war es natürlich notwendig, eine gute Wasseranlage selbst zu haben. Da hat man natürlich nicht einfach 30.000, 40.000 für Millipore ausgegeben. Dann habe ich gesucht nach besseren Anlagen, als die ich zu Hause hatte. Mhm. Und das waren dann die ersten 5-6-stufigen Anlagen, die also 5-6 einzelne große Filter drin hatten, die dann doch schon relativ beachtliche Wasserqualitäten zustande gebracht haben, die man dann trotzdem nochmal für PCR destillieren musste. Ne? Also Destillation allein hat nicht ausreichende Wasserqualität produziert, aber die Kombination aus Reinstfiltration und Destillation, das war dann ausreichend für die PCR. Mhm. Und im Zuge dieser Anlagen hatten wir natürlich dann eine im privaten Labor und haben das natürlich getrunken. Ne? Mhm. Also hatten wir dann zum ersten Mal so 98 eine professionelle Wasserfiltrationsanlage, die dann auch zum Trinken verwendet worden ist. Jeden Tag 6-8 Liter in der Familie verbraucht für dieses leckere Wasser. Wobei man sagen muss, damals haben wir schon durch das Gensequenzieren festgestellt, dass obwohl das Wasser physikalisch identisch war, dass da in der Gensequenzierung, also in einer sogenannten Gelelektrophorese, wo das Wasser dann ja zum Teil wirklich fast gekocht hat, also 80 Grad, ist es sehr schnell durchgelaufen durch so ein Acrylamidgel mit Harnstoff drin, dass die Wasserqualität Unterschiede im Auslesen der Gene gemacht hat. Ne? Dass man sich dann oft geärgert hat und konnte das nicht weit genug lesen, weil irgendwas mit dem Wasser nicht gestimmt hat. Und damals ist man dann schon fast paranoid geworden mit der Wasserqualität. Und dann sind wir auf Sachen gekommen, die wir nie geglaubt hätten als Biochemiker. Ne? Als Biochemiker denkst du ja nur wie so ein Chemiker. Ne? Mhm. Und natürlich als Biologe, da denkst du wie ein Chaot, weil alles, was lebt, sind chaotische Systeme. Das ist also egal, ob das Wasserflöhe oder Drosophila fliegen oder Zellen oder irgendwas ist. Die verhalten sich nicht mehr wie in der Chemie, sondern die verhalten sich chaotisch und komplex. Ne? Und wenn sie dann noch Bakterien ins Spiel kommen, die dann befallen, diese Zellen, dann wird es so richtig komplex und chaotisch, weil dann hat man zwei Lebewesen, die miteinander interagieren und dann wird es so chaotisch, dass man eigentlich gar nichts mehr vorhersagen kann. Mhm. Dann wird man auch schon zum Esoteriker, weil man oft Dinge interpretieren muss, die dann falsch sind. Und da haben wir aber beim Gensequenzieren, also bei einer rein biochemischen Methode festgestellt, ja, wenn jetzt das Wasser an einem Magneten vorbeifließt, also zufällig, weil wir da auch so Haftmagneten hatten, um irgendwelche Teile am Schrank festzuhalten oder da waren einfach so Haftmagneten. Und wenn das vorbeigeflossen ist, dann war die Sequenzanalyse viel besser. Sind wir draufgekommen, Mensch, die Banden sind viel schärfer, ich kann da nicht bis 300 Basen, kann bis 400 Basen lesen, nur weil da ein Magnet an dem Wasser dran war. Ne? Und dann haben wir uns schon, wie ist das erklärbar? Da gab es aber keinerlei Erklärung damals. Ne? Und dann kommt halt eins zum anderen. Man probiert es auch und schmeckt, Mensch, dieses Magnetwasser, das schmeckt besser als das Nicht-Magnetwasser. Oder Dinge wie, wenn das Wasser in Plastik war, in Plastikbehältern, schmeckt es schlechter, als wenn es in Glasbehältern war. Oder wenn Wasser in Kunststoffbehältern für die Sequenzierung aufbewahrt worden ist, war die Sequenzierung beschissen, während wenn es in Glas aufbewahrt worden ist, der Puffer, ne, dann war die Sequenzanalyse weiter zu lesen, ne, das war viel besser. Mhm. Ja, also dann, und da kamen dann schon Dinge auf zur Wasserstruktur, da hat man dann versucht, das zu ergründen und dann gab es keine Literatur, das waren so die 90er Jahre, ne, wo es kaum Literatur drüber gab, wieso das Wasser, obwohl chemisch identisch, sich abnormal verhalten hat. Ne? Es gab schon die sogenannte Anomalie des Wassers, dass es sich für Wissenschaftler völlig unlogisch verhält. Ne? Also dass zum Beispiel Eis auf Wasser schwimmt, warum ist das so? Ne? Oder wieso ist Wasser, wenn es 4 Grad kalt ist, am schwersten und liegt immer am Grund unten im See? Ne? Also das sind Dinge, die man mit physikalischer Chemie oder mit Physik nicht erklären konnte oder bis heute immer noch nicht erklären kann. Mhm. Ja, und trotzdem hat man sich da schon damit befassen müssen, um zu ergründen, wieso ist das völlig identische Wasser, nur weil da ein Magnet dran war, in der biochemischen Analyse von Genen besser. Mhm. Ja. Und es war nur das. Und auch in der PCR, dass Magnetwasser besser war in der PCR, das ist uns auch aufgefallen. Ne? Und der Körper besteht ja aus, ja, wenn wir älter sind, 60 und Babys 90% Wasser. Ne? Das heißt, also wir bestehen ja aus, sagen wir mal, im Schnitt 80% Wasser, der Rest ist irgendwas anderes. Ne? Mhm. Und da schwimmen lauter Enzyme drin und die brauchen alle Energie zum Arbeiten. Und wenn das Wasser kleine Cluster hat, braucht man halt wenig Energie. Ne? Und wenn das grobe Cluster hat, weil es schlechte Qualität hat oder weil wir, was auch grobe Cluster macht, mit Handystrahlen bestrahlt werden, was dann das Wasser grob clustrig macht, dann braucht man halt mehr Energie. Ne? Nur mal auf das Wasser bezogen, wird das die Clustrigkeit, also die grobe oder feine Clustrigkeit von Wasser von den wenigsten Leuten berücksichtigt, immer noch in der Biochemie. Ne? Die wissen gar nichts darüber. Mhm. Das ist sehr spannend, wie das mit der Struktur, also der physikalischen oder mikrophysikalischen Struktur von Wasser ist, wo dann Chemiker sagen, das wäre Esoterik. Ne? Oder wo dann Leute wie Masaru Emoto das Thema aufgreifen, das dann durch Mikroskopie, durch Kristallmikroskopie sichtbar machen und es dann von Chemikern und Physikern als absolut idiotische Esoterik hingestellt wird, also wissenschaftliche Fakes oder so, was es natürlich nicht war. Ne? Also da ist ja irgendwas dran. Mhm. Das ist ja später in anderen Bereichen, zum Beispiel Bio, Nicht-Bio von Denzer, Sojana in der Schweiz, der hat ja das bestätigt, hat einfach nur biologisch und nicht biologisch angebaute Pflanzen, Esspflanzen, Früchte, Gemüse getestet und hat gesehen im Mikroskop, ja, das sind ja riesige Kristallstrukturunterschiede, die eben durch Schadstoffe auf die Clusterigkeit der Pflanzensäfte Einfluss genommen haben. Mhm. Das heißt, wenn Giftstoffe im Wasser einer Pflanze drin sind, dann bildet die andere Kristallstrukturen, die man dann im Mikroskop sichtbar machen kann durch Kristallisation der Pflanzensäfte. Mhm. Also, aber Emoto hat nichts anderes gemacht. Der hat halt mehr oder weniger reines Leitungswasser analysiert, indem er es eingefroren hat und die Kristallstrukturen im Mikroskop fotografiert hat. Ne? Mhm.
Irgendwann war es dann ja so, dass du auch deine eigene Wasseranlage schon entwickelt hast und dann gemerkt hast, irgendwie sogar mein eigenes Wasser schmeckt jetzt scheiße plötzlich. Ne? Dann hast du mal deine Anlage selbst aufgemacht und dann gemerkt, okay, krass, da passieren Dinge in der Anlage, das wusste ich alles gar nicht. Das heißt, das, was in dem Leitungswasser zum Beispiel schon drin ist, mit dem ich ja quasi auch meine Anlage füttere, da ist so viel drin, was selbst dann meine Anlage anscheinend nicht so rausfiltern kann oder vielmehr, was dann da drin bleibt und da drin auch ihr Eigenleben sozusagen anfängt zu entwickeln, da muss ich irgendwas machen. Das kann nicht sein, dass meine eigene Anlage dann, wie du immer sagst, verpilzt und was weiß ich noch alles. Ne? Wie kam das, dass du das rausgefunden hast?
Also so in München, muss man dazu sagen, gab es nie besonders gutes Wasser. Das stand zwar immer in der Zeitung, dass das also sehr gut wäre von den Alpen und so weiter, aber es war definitiv schon sehr kalkhaltig in München. Also da ist alles verkalkt, die ganzen Duschen und Wasserkocher und alles, was mit Wasser berühren kam, ist verkalkt. Und deshalb musste man diese teuren Filterpatronen häufiger wechseln. Mhm. Und dann hat man natürlich auch geguckt, ja, wie kann ich mir das sparen? Wie kann ich die länger erhalten, diese Filter? Und hat dann mal ins Mikroskop geguckt. Und ich habe das dann nicht gern gemacht, weil es war eigentlich immer ein Albtraum, was in diesen Filteranlagen oder an diesen Membranen so dran hing. Das war also voll belebt und man hat auch gar nicht gewusst, sind das jetzt schädliche Keime? Also damals, meine als Mikrobiologe und dann auch Virologie studiert, da war man dann immer so ausgerichtet, ja, dieses ganze Mikrozeug, das gehört eigentlich nicht in den Körper rein und der ist ja sauber. Ne? Also er ist, das sind keine Viren drin und keine Bakterien und so weiter. Das hab ich selber lange geglaubt, also bis, sagen wir mal, 1992, 93, auch in der Zellkultur, wenn da mal was drin war, also nur ein Keim, dann hat es 2 Tage gedauert, da konnten wir alle Zellen wegwerfen. Ne? Also hatten wir eine Panik vor diesen Mikroben, weil unsere Zellkulturen hatten kein Immunsystem. Diese Wasserfilteranlagen, wenn die dann verkalken, enthalten sie natürlich auch Keime und unter anderem auch zum Beispiel Pilze. Mhm. Und dann kam so ab der Beobachtung dieser Pilze in den Wasserfilteranlagen und auch der Erkenntnis, dass Pilze nicht unbedingt was Gesundes sind. Ne? Also nicht jetzt diese Schwammerl, diese Waldpilze, die man isst, sondern Mikropilze wie Schimmelpilze oder Candida-Pilze oder auch Hefen, die man eigentlich essen kann und die gesund sind, gab es natürlich auch gefährliche, giftige Pilze wie der Schimmelpilz, der Aspergillus, der krebserregend war und so weiter. Und das war halt diese Zeit, wo das aufkam. Hm. Ja, Pilze sind nicht unbedingt gut. Die können auch Giftstoffe produzieren. Ne? Und dann findet man plötzlich auf diesen Osmosefilteranlagen Pilze drauf und ist sich dann nicht mehr sicher, wenn das Wasser dann auch noch komisch schmeckt, das reine filtrierte Wasser, ob da nicht Spuren von Pilztoxinen drin sind, und hat dann lieber das weggeschmissen, weil zu reinigen waren diese Membranen dann nicht mehr. Hat man alles weggeschmissen, was natürlich teuer war, und hat sich eine neue gekauft. Mhm. So war das damals. Ne? Und zu reinigen waren die damals schon nicht mehr, diese sechsstufigen Anlagen. Dann kamen Anlagen auf, die noch viel teurer waren, aber auch für einen kommerziellen Bereich. Aus Schweden waren die damals. Und die haben relativ lange, wenn man die entkalkt hat, sauber durchgehalten. Und so eine Anlage habe ich mir dann gekauft. Das war damals eine richtige Investition, also so Größenordnung Auto. Ne? Mhm. Und da war ich dann 17 Jahre glücklich mit einem super teuren Wasserfilter, der immer gut funktioniert hat, bis er dann auch nicht mehr zu reinigen war. Ab 2016 war der mit nichts mehr zu reinigen. Und die ganzen 17 Jahre vorher, alle halb Jahr, hat man den gereinigt und das war wieder tipptopp. Ne? Und was war dann da? Ne? 2016 war irgendwas, dass diese Filter nicht mehr zu reinigen waren. Und was es dann war, dass die Verkalkung also exponentiell stärker zugenommen hat und auf dem Kalk komischerweise dann Pilze gewachsen sind. Also das war eine Kombination aus komischen, ultraschnell verkalkenden Filtern und einer gleichzeitigen Belastung mit Schimmelpilzen, die auch im Trinkwasser drin waren, in München, in eigentlich überall, wo wir die Anlagen verkauft hatten, sind immer mehr dieser super teuren Anlagen kaputt gegangen. Mhm. Nach jahrelangem Dienst oder erschreckenderweise auch dann nach kürzerem Dienst an den Anlagen war nichts anderes. Also musste sich wohl im Trinkwasser allgemein in vielen Ländern, wir haben das auch international verkauft, in vielen Ländern musste sich im Trinkwasser was Grundsätzliches verändert haben, was dann zu einer mehr oder weniger kurzfristigen Verpilzung geführt hat, was dann geschmacklich einen erheblichen Einfluss auf das Wasser genommen hat. Und nicht nur das, ab 2018 oder so 17, 18 hatte ich dann immer wieder so einen Bauchweh nach einem halben Liter Wasser trinken, was früher nie der Fall war. Mhm. Und das war auch zurückzuführen auf den komischen Geschmack. Und dann habe ich zum ersten Mal angefangen zu sagen, ja, ich mache das, was ein Wasserwerk macht, also ein Trinkwasser-Provider, sagt man ja heute, ne? Also das Wasser, Trinkwasserwerk, das macht es sehr routinemäßig, dass es also mikrobiologische Kontrollen des Wassers vornimmt, auch mit Indikator Fischen, also Fische, kleine L-Ritzen oder Stichlinge waren der empfindlichste Indikator für einen Wasserqualitätsverlust. Also die hat man da immer, in diesen Wasserwerken sind die immer an der zentralen Gewinnungsstelle, schwimmen die im Aquarium. Wenn die dann mal sterben, weiß man, jetzt stimmt was nicht mehr mit dem Wasser. Ne? Mhm. Aber es gibt natürlich auch mikrobiologische Tests auf Bakterienplatten oder Pilzplatten. Und das wird auch routinemäßig gemacht. Dann habe ich halt angefangen, ja gut, bist ja Biologe, kannst das ja alles. Jetzt tust du einfach das Wasser mal abzentrifugieren, also ein Liter Wasser durch Sedimentation in einer Zentrifuge konzentrieren, sodass also alle Mikroben, alle Pilze, Bakterien, auch Viren dann sehr konzentriert, also sagen wir den Faktor 10.000 konzentrierter waren. Und dieses Tröpfchen mit diesen konzentrierten Mikroben, das haben wir dann unter dieses ja inzwischen von mir neu entwickelte VFF-Mikroskop rein, das also bis hin zu Viren mit 30 Nanometer sieht, aber natürlich auch die kleinsten Bakterien. Mhm. Und dann habe ich gesehen, Mensch, da sind also nicht nur Pilze drin, sondern das sind auch ganz komische, verkalkende Bakterien drin, die ich schon kannte. Das war das Witzige, weil mich haben dann schon etwa im Jahre 1989 in der Zellkultur von super aufwendig herangepäppelten Krebszellen, also primären Tumorzellen von Mäusen, die ich über Wochen und Monate hochgepäppelt habe, als primäre Krebszellen von meinen Transgen-Mäusen, die waren mit einem Schlag kaputt, von einem Tag auf den anderen. Und das war alles ganz milchig trüb in der Zellkultur. Und es waren winzige Bakterien, also viel kleiner als alles, was je ich gesehen hatte an Bakterien, waren da drin. Und ich wusste nicht, was das ist. Und habe gedacht, sind es überhaupt Bakterien oder sind es Zerfallsprodukte? Aber die haben sich vermehrt, also sichtlich vermehrt. Mhm. Und dann dachte ich ja, ich habe es mit Bakterien zu tun, die viel kleiner sind als das, was wir als Bakterien überhaupt verstehen. Mhm. Also in der Größe von Viren. Und diese Bakterien, die waren nie beschrieben damals und haben mich genervt, weil immer mehr solche primären Krebszellkulturlinien mit einem Schlag tot waren. Ja, und wegzuwerfen war ein riesiger Verlust von wochenlanger Arbeit einfach. Na, da sind mir die aufgefallen. Mhm. Und da hat dann parallel ein Wissenschaftler in Kuopio in Finnland, Olavi Kajanda, auch so um 89, 90 rum, solche winzigen Bakterien beschrieben und hat sie dann entsprechend ihre Größe auch so benannt, nämlich nicht Mikrobakterien, sondern eben tausendfach kleiner ist dann Nano, also Mikro und Nano, das ist Tausendfaktor. Und die hat er dann Nanobakterien genannt, hat sie publiziert, mhm. erst ganz klein in unwichtigen Zeitschriften. Und dann sind die Studien dazu immer vielfältiger geworden, die er gemacht hat, und hat sie also als lebendige, aber für Bakterien viel zu kleine Bakterien beschrieben, ist aber immer angezweifelt worden. Und ich hatte dafür seine Zeit, also ich habe die zwar beobachtet und habe die weiterverfolgt, aber hatte keine Zeit, da irgendwas genaueres zu erforschen, oder ich hatte andere Projekte. Ne? Mhm. Und doch war ein Projekt der Morbus Bechterew, wo die Wirbelsäule verkalkt. Und wir wussten auch, dass in vielen anderen Erkrankungen, auch bei allen Arten von Rheuma, also Rheumatismus, 450 Krankheiten, oder auch bei Arteriensklerose. Meine Oma, dann schon vor 100 Jahren früher, hat man dann einen Begriff geprägt, der hieß Arterienverkalkung. Der ist heute nicht mehr so üblich, aber früher hieß es nur Arterienverkalkung, weil scheinbar vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg schon irgendwelche Anatomen festgestellt hatten, dass die Arterien wirklich Kalk enthielten. Ne? Also Arterienverkalkung. Aber auch im Rheuma sind Knorpel verkalkt. Ne? Also mhm. Knochen entkalkt und Knorpel verkalkt. Bei der Arteriensklerose, also der häufigsten und tödlichsten Erkrankung unserer Zivilisationsgesellschaft, verkalken einfach Arterien. Und auch bei anderen Krankheiten, bei Entzündungen, auch bei Alzheimer im Gehirn, bei neurodegenerativen Krankheiten, verkalken Organteile oder ganze Organe. Ne? Und dann hat eben Kajanda in Finnland hat dann postuliert, dass alle diese verkalkenden Krankheiten, inklusive Gallensteinen, Nierensteinen, Blasensteinen, auch Zahnsteinen, dass diese ganzen verkalkenden Phänomene im Körper alle auf diese Nanobakterien zurückzuführen wären, aber natürlich auch die Verkalkung in der Dusche oder im Wasserkocher, alles waren für ihn plötzlich Nanobakterien. Mhm. Ja, und ich habe das dann natürlich mit damals noch einem nicht so guten Mikroskop versucht zu reproduzieren und auch mit dem Elektronenmikroskop. Und ich habe nur gesehen, also ein Elektronenmikroskop, das kann dann bis 100.000-fach vergrößern. Ein Lichtmikroskop damals nur bis 1.000-fach vergrößern. Und da habe ich dann schon gesehen, Mensch, der hat ja recht. Ne? Das sind wirklich Nanobakterien, die ich damals auch entdeckt hatte, die mhm. meine Zellkulturzellen gekillt hatten. Mhm. Ja, und plötzlich sehe ich dann 2016, dass diese Nanobakterien jetzt auch noch meine super teuren Wasserfilteranlagen ruinieren, indem sie ab 2016 viel schneller gewachsen sind als die ganzen Jahre vorher. Das heißt, diese teuren Wasseranlagen, die waren dann in ein, zwei Jahren zerstört. Mhm. Und was dann? Dann musst du einfach neu kaufen. Mhm. Da hilft kein Filterwechsel mehr. Die musste man einfach neu kaufen. Und da, 2016, habe ich gesagt, nee, das geht so nicht mehr. Diese Hersteller, die dann meistens schon nach China verdrängt waren oder ausgewandert waren oder sich verlagert haben oder da billiger produziert haben, diese Hersteller reagieren nicht mehr adäquat auf diesen Bedarf und wollen gar nichts wissen von diesen Kontaminationen. 2016 hat man gesagt, ja, das stimmt nicht, wir haben gar keine Kontamination. Und dann habe ich halt da Videos gemacht. Also wir haben ja ab 2009 tolle mikroskopische Videos immer veröffentlicht von auch Mikroben im Blut oder in anderen Körperflüssigkeiten und haben dann einfach an diese Hersteller diese Videos von dem Wasser, was aus ihrer angeblich sauberen Anlage rauskam, geschickt, wo man lauter Pilze und Bakterien gesehen hat und gesagt, ja, so geht das nicht mehr. Aber die wollten es nicht wahrhaben. Ne? Mhm. Das heißt, da ist schon diese Idee entstanden, Mensch, wenn das alles in China ist, dann müssen wir das selber in die Hand nehmen. Also wir müssen anfangen, selbst Wasserfilteranlagen zu konstruieren, die diese Kontaminationen nicht enthalten. Ne? Das war natürlich eine Challenge, ne? Weil also aus dem Nichts plötzlich, also von einem reinen Analytiker, der das einfach kauft und nutzt, sich zu entwickeln zu jemandem, der Lösungen selbst baut, so wie unsere Mikroskope, ne? Das war noch ein großer Schritt. Aber eins steht fest, wenn diese Nanobakterien, die alles so schnell verkalken, schon im Regen oder in Schneeflocken drin sind und in jedem Fluss und in jedem Tümpel und in jedem Bach und in jeder Pfütze, dann kommen die natürlich, seit 2016 haben wir das entdeckt, irgendwann in unserem tiefen Grundwasser an. Mhm. Das ist nur die Frage, wann. Und das war wohl so um diese Zeit. Und wir können die heute auch im normalen Hahnentrinkwasser nachweisen. Und aus dem heraus haben sie dann unsere Wasserfilteranlagen zerstört, was dann dazu geführt hat, dass wir halt immer mehr, erst wollten wir die umbringen mit UVC, dann haben wir gesehen, ja, puh, die, wo alle Bakterien, Pilze, alles stirbt, Viren mit UVC, also Licht, ne, UV-Licht von der Sonne, das wir mit speziellen ultrahellen Lampen erzeugt haben und auch ausgetestet haben, ob die alle tot sind, weil ihre DNA und RNA durch das UVC vernichtet wird, also Mutationen kriegt, haben wir dann einfach auch resignieren müssen und haben gesagt, wir kriegen das nicht sauber. Und haben dann, das ist so der letzte Entwicklungsschritt unserer Wasserfilteranlagen, die wir inzwischen routinemäßig selbst bauen, also viel, viel reiner und viel genialer als alles, was es am Markt gibt. Da haben wir dann noch sogenannte Nanobakterienfilter vorschalten müssen, um die einfach rauszufiltrieren. Damit haben wir natürlich alles rausfiltriert, was irgendwie lebt oder DNA enthält oder sogar DNA selbst, so Makromoleküle, die sind da alle weg. Und so kommt in unsere Wasserfilteranlage quasi schon Partikel und mikrobiell gesehen gar nichts mehr an, bevor wir sie dann nochmal auf diese übliche Art und Weise reinst filtrieren. Und erst dann war es uns möglich, wirklich lang nachhaltige Wasserfilteranlagen zu betreiben, die vielleicht gar keine Filterwechsel mehr brauchen. Das wissen wir nicht. Ne? Da gibt es keinerlei Erfahrungen drüber. Das wird sich erst zeigen. Nur das ist so der Stand jetzt aufgrund der ganzen mikroskopischen Untersuchungen von Wasser, ne? Und von Wasserfiltern, was vielleicht gar niemand macht oder weiß es nicht, ne? Was die anderen machen. Ich war mal bei Britta, habe mit denen die mal beraten. Das ist eine der größten Wasserfilterhersteller, aber die hatten riesige Probleme schon 2001, 2, 3 haben wir die beraten mit Verpilzung und Kontamination. Also, na, und die haben dann das nicht in den Griff gekriegt. Mit egal welchen Methoden, was ja logisch ist, weil diese Nanobakterien, die überleben ja im Weltall alles, so wie wieder zurück zu unserem kleinen Wasserbären das auch tut. Also dieser kleine Wasserbär, der überlebt auch ohne Wasser und überlebt höchste Strahlen und überlebt ja Millionen in einer Versteinerung und kommt lebend wieder raus. Vielleicht kommen wir da auch zum Ende unserer Geschichte, weiß es nicht. Was ist Leben? Also wenn etwas ja Millionen versteinert ist und ich klopfe das aus dem Stein raus, so wie der kleine Wasserbär, und es lebt sofort wieder nach Jahrmillionen Versteinerung, dann ist die Frage, was ist Leben? Und als Biologe oder als Molekularbiologe und Genetiker, da liegt es natürlich nahe zu sagen, Leben ist alles, was DNA enthält. Leben ist alles, was RNA enthält. Und Viren werden damit auch leben, aber kein autonomes Leben. Ne? Viren brauchen immer andere Zellen oder Lebewesen, um als Leben definiert zu werden. Und sie enthalten eben nicht DNA und RNA, so wie der kleine Wasserbär oder so wie die Nanobakterien, sondern Viren enthalten entweder DNA oder RNA. Ne? Das ist der große Unterschied. Und damit muss man sagen, Viren sind kein Leben. Da sind wir an der Grenze der Lebensdefinition. Also ist Leben nur das, was autonom leben kann als Zelle und eben sich der DNA und der RNA zunutze macht oder der RNA alleine, ja, das gibt es nicht. Ne? Also es gibt immer nur die Matrize, also das Buch, wo man dann was abschreiben kann. Und das, was man dann abschreibt, ist erstmal eine RNA, die dann nur als, ja, wie so ein Tonträger, wie die Luft als Tonträger, eine Botschaft überbringt zur Produktion von Proteinen. Ne? Und die Proteine sind dann das andere Material und die RNA ist nur ein Übermittler, ein Bote dieser Wortinformation, die in dem Gen drin steckt. Ne? Und ja, sobald dieser Prozess, natürlich eben Wasser, der kann ohne Wasser nicht existieren, wenn also DNA und RNA im Wasser Proteine bilden, also Bausteine des Lebens, dann spricht man von Leben. Ne?
Es gibt es ja noch in dem Wasserfilter etwas, was zu noch viel mehr energetischem Leben führt.
Ja.
Und das ist etwas, was jüngst, glaube ich, schon auch nochmal zu einem Wendepunkt vielleicht geführt hat, auch in der Wissenschaft. Und das ist der Wasserstoff. Möchtest du da nochmal näher drauf eingehen? Weil viele Leute fragen mich auch, ja, was macht denn zum Beispiel den Filter, den Bio-Vortex, was macht den so einzigartig?
Wenn man das Wasser aufspaltet in Knallgas, das hat man dann damals braunisches Gas genannt, und man atmet das oder appliziert das in eine andere Form, dann kommt es zu Heileffekten, also zu erstaunlichen Heileffekten in der Lunge bei Bronchitis oder so, hat man schon früh festgestellt, Mensch, wenn man braunisches Gas oder heute sagt man HHO-Gas einatmet, dann ist eine Lungenentzündung relativ schnell weg. Ne? Und da hat man also lange Zeit nicht dran geforscht, hat es so in den esoterischen Bereich hinein projiziert und hat gesagt, ja, das ist ja so diese Heilpraktiker und das ist ja keine richtige Medizin, ne? Mhm. Das ist ja alles Quatsch. Bis dann vor etwa 20 Jahren vor allem amerikanische und russische Forscher angefangen haben, dieses braunische Gas mal genauer zu untersuchen. Und was die Chemiker schon wussten, dass zum Beispiel Wasserstoffgas enorme, im Gegensatz zu Sauerstoffgas, das wissen wir, das oxidiert ja alles, das verrostet alles. Aber klar, dass dann das Gegenstück, das Wasserstoffgas, das Gegenteil tut. Es reduziert alles. Also während Sauerstoff oxidiert, mhm. da kommt ja der Name sogar her, Oxygen ist Sauerstoff, also mhm. oxidieren heißt mit Sauerstoff Metalle oder so abreagieren oder Butter wird dann ranzig durch Sauerstoff, ne? Oder viele Moleküle werden spröde, Kunststoffe durch Sauerstoff werden einfach spröde oder auch Entzündungen durch Sauerstoff gibt es auch, ne, im Körper durch freie Radikale, Sauerstoffradikale, wenn zu viel Sauerstoff da ist und man hat keine Antioxidantien, dann kommt es zu schlimmen Entzündungen, ne, die man dann behandeln muss medizinisch. Und so, wenn man schon weiß, ja, dass oxidative Prozesse im Körper diese nicht gewollten Entzündungen machen, wieso hat man dann nicht schon längst das Wasserstoffgas als reduzierendes Element, als Medikament genutzt? Ne? Ich meine, die Antwort ist klar. Es gab ja andere chemische, super teure Entzündungshemmer wie Aspirin, was man schon 1880 hatte als Medikament. Dann kamen zum Aspirin immer noch tollere entzündungshemmende, weil antioxidative chemische Medikamente auf den Markt, bis hin zum Cortison, was überhaupt nicht antioxidativ ist, sondern einfach nur die ganzen immunologischen Entzündungsreaktionen abschaltet, ne, und damit entzündungshemmend wirkt. Aber also so wie Stresshormon ist das Cortisol, ne? So hat man halt sehr viele Substanzen entwickelt, die chemisch Entzündung gebremst haben, weil sie antioxidativ waren. Mhm. Aber das Wasserstoffgas, das ja eigentlich das antioxidativste Molekül überhaupt ist, viel stärker als Kurkuma oder so, was man heute ja kennt als starkes Antioxidativum, also als Entzündungshemmer, der stärkste Entzündungshemmer überhaupt, der Kurkuma, viel stärker als das ist das Wasserstoffgas. Das Tolle, es kommt ja überall hin. Das ist so klein, dass es innerhalb, wenn ich es einatme, Sekunden im Gehirn ist, wo das Kurkuma gar nicht hinkommt. Mhm. Das Kurkuma kommt nicht mal ins Blut, das bleibt im Darm, das mhm. wird ganz schlecht aufgenommen. So nehmen wir heute einfach Wasserstoffgas, was man zum Autofahren nimmt, in ganz geringen Spuren im Wasser gelöst mhm. und können so alle Entzündungen und damit auch viele Krankheiten wie Krebs, was nur durch Entzündungen steht, oder Arterienverkalkung, Arteriensklerose, was nur durch Entzündungen steht, oder Rheumaerkrankungen einfach oder auch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, können wir einfach mit Wasserstoffgas vermeiden. Nicht nur das, wie wir in der Literatur der letzten 10 Jahre sehen, auch heilen. Also Wasserstoffgas in geringsten Konzentrationen getrunken, also Konzentration heißt 70 bis 700 Parts per Billion, das sind ja Nanogramm pro Liter, das sind also irre geringe Konzentrationen, wirkt es heilsam innerhalb von einem Jahr auf Alzheimer-Patienten, Krebspatienten, Diabetes-Patienten, Leute, die zu dick sind, Autoimmunkranke, also im Grunde alle Krankheiten. Es gibt keine Krankheit, die nicht durch Entzündungen verursacht, durch Wasserstoffgas, also entzündungshemmendes Wasserstoffgas, quasi wieder nicht nur vermieden, sondern tatsächlich geheilt werden können in einem angemessenen Zeitraum. Das noch vielleicht zum Schluss. Die Chemiker, die sagen, ja, das ist ja ungesund, also Wasser, das keine Mineralstoffe enthält. Das ist ja unnatürlich und ungesund. Und wenn man das trinkt, dann kriegt man Herzbeschwerden und alles Mögliche. Ne? Ja, warum sagen diese Chemiker das? Ich will jetzt keine Namen nennen, ne? Aber das sind wirklich übelste verbrecherische Verleumdungen gegen dieses Wasser, das im ganzen Regenwald nirgends anders existiert als völlig mineralstofffrei. Also da, wo das meiste Leben lebt, die höchste Biodiversität, aber auch Artendichte, ne? oder Tierlebewesensdichte, da, wo am meisten lebt, da ist überhaupt kein Mineralstoff da. Ne? Das heißt, alles Wasser sieht so aus wie durch Umkehrosmose gewonnen. Ja, nur was ist bei uns? Na, da sage ich, ja, bei uns, da haben wir Quellen und haben Pfützen und haben, die Tiere trinken ja alle Mineralwasser. Ne? Falsch, absolut falsch. Weil es gibt, und das wissen eben die Chemiker nicht, die Biologen, die, vor allem die Botaniker wissen das, es gibt einen Prozess in allen Pflanzen, vor allem wenn es heiß ist, das ist die sogenannte Guttation. Guttation ist nichts anderes als eine Umkehrosmose. Ne? Wie funktioniert die? Die Pflanze weiß schon, heute gibt es einen heißen Tag und braucht dann, um möglichst viel Glucose und Stärke herzustellen, um das zu speichern, braucht es Mineralstoffe, viele Mineralstoffe. Also muss es sich aus der Erde von den Wurzeln die Mineralstoffe holen, weil das aber für den Tag nicht reicht, drückt die Pflanze durch den Wurzeldruck oben an der Blattspitze beim Gras, eben an der Spitze oder bei anderen Pflanzen an kleinen Spitzen, reinstes, also ultrareinstes Umkehrosmosewasser raus. Das ist dieser Morgentau, der berühmte. Mhm. Ja, und was ist mit dem Morgentau? Der wird getrunken, und zwar von allen Tieren, von den Vögeln, von den Eidechsen, von den Fliegen, von den Heuschrecken, von den Mäusen. Alle trinken diesen Morgentau. Das ist Umkehrosmosewasser. Ne? Die trinken nichts anderes. Die können ja nicht bis zur nächsten Quelle oder bis zum Bach, ein Vogel vielleicht schon, aber der würde nicht mal auf die Idee kommen. Der trinkt dieses Osmosewasser, das sich in Blättern ansammelt, wo das vom Blatt runtertropft und dann in dem unteren Blatt sich sammelt. Und dann ist es absolut reinstes, völlig mineralstofffreies Umkehrosmosewasser. Das ist ihr alltägliches Getränk. Mhm. Und selbst Menschen haben in der Evolution lieber dieses Wasser getrunken, was im Blatt sich angesammelt hat, sei es eben durch Umkehrosmose heruntertropfend am Morgen oder durch den Regen, was ja nichts anderes ist als rein damals noch bis vor, sagen wir mal, 500 Jahren, also bevor es keine Industrie und keine großen Rauchentwicklungen, also Vulkane gab, war ja der Regen reines destilliertes Wasser. Und das haben ja alle dann auch getrunken, dieses Regenwasser. Ne? Das heißt, diese Behauptungen, die wir seit 80 Jahren kennen, seitdem es Umkehrosmose gibt oder destilliertes Wasser gibt, gibt es diese von Chemikern, von verbrecherischen Chemikern, die uns alle vergiften seit 80 Jahren, gibt es diese frechen Behauptungen, das könnte ungesund sein, mineralstofffreies, destilliertes oder eben Umkehrosmosewasser zu trinken.
Das hat also, man mir als Kind sogar gesagt.
Ja, mir auch.
Bügeleisenwasser, wenn du das trinkst, stirbst du.
Stirbst du, genau. Alles gelogen, weil wir haben ja unsere Fische im Bügeleisenwasser gezüchtet. Die Babys, die empfindlichen Fischbabys im Bügeleisenwasser, na, als man noch keine Filteranlagen hatte. Gab es schon dieses industrielle, das war dann über Mischbett in Tarzer, reinstes Wasser. Ne? Da hat man die Fische gezüchtet. Also das hat funktioniert. Ne? Die haben da gut gelebt. Besser als im Hahnenwasser, das wir hätten trinken sollen. Das war damals schon eine Arterienverkalkung erzeugende Giftplöre. Schon 1960. Ne? Und hat gesagt, ja, das ist ja so sauber und so weiter. Als Kinder sind wir in Augsburg im Siebentischwald und in den Lechauen und den Quellfluren haben wir immer gelebt und haben da als Kinder unsere Kindheit verbracht und haben schon gesehen, wie viel Dreck und Kloake und Kläranlagen Siff aus dem Lech in das Augsburger Oberflächentrinkwasser abgesickert ist und wir das dann trinken mussten. Ne? Und die Brunnen alle vergiftet waren und man das quasi verdünnt hat auf bestimmte Grenzwerte, die lang nicht gesund waren, so wie heute mit Atrazin, das wird einfach verdünnt. Da sind 5 Parts per Million giftig und wir haben 20 Parts per Million offiziell drin, Grenzwert. Aber die Wahrheit ist, in den USA haben sie 300 Parts per Million drin, wo jede Kaulquappe sofort stirbt. Das trinken die Menschen in den USA. Ne? Mhm. Und in Deutschland, in Bayern, gab es auch das Atrazin-Problem, wo dann plötzlich statt 20 Grenzwert 50 drin waren und man das trotzdem trinken musste, obwohl das hochgiftig war und 10-fach zu hoch dosiert war. Mhm. Also dass der Grenzwert schon 4-fach zu hoch war. Ne? Weil man eben das Atrazin nicht mehr rausgebracht hat. So ist es heute auch mit Glyphosat. Heute ist überall Glyphosat drin. Es wird weiter verwendet und versprüht. Und wenn man es nicht mehr verwenden würde, wäre es in den Entwicklungsländern weiter in Verwendung und würde über Billigfuttermittel wieder in den Urin und in die Gülle hineinkommen und würde wieder über das in unserem Trinkwasser landen. Mhm. Das heißt, wir können noch lange nicht Atrazin oder Glyphosat oder DDT aus unserer Umwelt eliminieren, weil das über Drittweltfuttermittel wieder zu uns kommt und dann landet es in unserem Trinkwasser und wir müssen das ausfiltrieren. Mhm. Also so viel zu Gift. Und dieses ganze Gift, was sich im Hirn vor allem kumuliert als Endlagerstätte für Gift, es geht durch Reinstwasser langsam wieder raus. Mhm. Also lange bevor wir das Wasser überhaupt mit Wasserstoff versetzt haben, ich mache es jetzt seit 10 Jahren mit so einem kleinen Gerät und jetzt seit 3 Jahren haben wir das in diese Wasserfilteranlage integriert. Mhm. Erst in einem Prototyp vorher 2 Jahre und jetzt halt serienmäßig, weil das gut klappt.
Mhm. Und um die Klammer jetzt nochmal zu schließen zu der ursprünglichen Frage, was ist eigentlich Leben? Kann man eigentlich tatsächlich sagen, dass jetzt so ein Paradigmenwechsel ansteht, wenn man alleine nur die Weisheit der Sprache nützt? Bios heißt Leben.
Ja.
Von Antibiotika zu Probiotika heißt quasi gegen das Leben,
statt für das Leben.
Das Leben, ja.
Genau.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Und all das und noch viel, viel mehr Wissen, was du jetzt hier geteilt hast, steckt in einem einzigen Gerät. Und dafür sind dir jetzt schon so viele Menschen dankbar, dass du diese Wasseranlage entwickelt hast, den BioVortex. Und ich danke dir so sehr, dass du das Wissen heute hier geteilt hast und mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen inspiriert hast.
Ja, danke dir auch für diese lange Redezeit in diesem langen Nachtinterview, wo ich halt so mal mein Leben erzählen durfte, im Hinblick auf Wasser.
Mega.
Danke, Adrian.
Lieben gerne, da stoßen wir an.
Mit okay, stoßen wir nochmal an mit diesem Wasser. Prost.
Cheers. Da sind wir wieder zurück aus dem legendären Gespräch, würde ich schon fast mal sagen, mit Armin. Und wenn es dich jetzt näher interessiert, dann klick gerne mal auf den Link in den Shownotes, cellmove.ch/biovortex. Und wenn du möchtest, dann trag dich da gerne zu einem kostenfreien Beratungsgespräch ein. Und dann kannst du alle Fragen stellen, die dir vielleicht noch auf dem Herzen liegen bezüglich des Wasserfilters. Und vielleicht steht ja auch genau dieser Filter schon sehr, sehr bald bei dir in deiner Küche und du darfst reinstes Wasser mit Wasserstoffgas für deine Gesundheit trinken, jeden Tag. Und darfst auch dein Gemüse damit waschen, darfst deinen Tee damit kochen. Wenn es dich interessiert, wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes, den habe ich dir auch gerade nochmal gesagt, cellmove.ch/biovortex. Trag dich da gerne ein, beantworte einfach ein paar Fragen. 2-3 Fragen. Und dann kannst du dir einfach einen Termin auswählen. Ich kann dir nur sagen, sei schnell, denn
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Termine sehr, sehr schnell vergriffen sind und dann, naja, erst wieder in mittelfristiger Zukunft, welche auswählbar sind. Also handel am besten jetzt. Es kostet dich gar nichts. Sellmove ruft dich quasi auch an. Du kannst dir einfach einen Termin aussuchen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Gespräch mit Armin dir in vielerlei Hinsicht die Augen vielleicht hier und da mal geöffnet hat. Ne? Bei mir war es auf jeden Fall so. Und ich bin sehr dankbar, dieses Wissen jetzt mit dir auch geteilt zu haben. Und dass sich Armin auch die Zeit genommen hat. Und dementsprechend, ja, hoffe ich, du hast es genauso genossen wie ich. Und sende gerne dieses Interview an Menschen, von denen du glaubst, sie sollten auch tiefer einsteigen in das Thema der Wichtigkeit von Wasser. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Lass es dir gut gehen und guten Durst, würde ich mal sagen. Let it flow and let it grow. Dein Adrian, bis dann. Bye bye. Oder wie man hier auf Teneriffa sagt, hasta luego.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only